dass du durch mich durchsprichst, dass wirklich nur du einfach durch mich sprichst und nicht ich, sondern einfach dein Wort gesät wird, dass dein Heiliger Geist jetzt durch mich fließt, durch mich wirkt, mich als dein Sprachrohr gebraucht, Herr. Und dass du einfach in jedes Herz triffst, dass du für jeden was dabei hast, dass wir einfach dein Wort verstehen, dass du uns alles offenbarst, was in deinem Wort steht, was in diesen Versen steht. Ich danke dir, Herr, für dein Wort, für dein lebendiges Wort. Und ich danke dir für deine Gegenwart, für einen Geist der Konzentration, einen Geist der Wachheit. Wir schicken alle Müdigkeit raus, alle Trägheit schicken wir raus. Und ich danke dir, Herr, dass du einfach da bist und dass du unseren Geist wach machst, dass wir dein Wort greifen können und dass uns nichts geraubt wird, dass uns nichts vergessen wird, dass wir einfach geschützt sind, dass wir jetzt dein Wort empfangen und es einfach wirklich nur auf fruchtbaren Boden fällt und wachsen kann. Dafür danke ich dir, Herr. Und ich danke dir, dass du jetzt diese ganze Atmosphäre einnimmst und einfach alles wegnimmst, was dich stört, dass einfach nur du und nur du im Mittelpunkt stehst. Dafür danke ich dir jetzt, Herr. Amen. Wir haben jetzt heute 3 Kapitel vom Jakobus vor uns. Aber nicht alle, finde ich, passen gut zu uns, denn manche davon sind ein bisschen zu hart, ein bisschen zu streng, und ich glaube, wir sind auf so einem guten Weg, dass wir all die ganzen ganz strengen Verse gar nicht brauchen, weil wir sind keine Betrüger, keine Ehebrecher. Ich glaube, er schreibt es dort in ganz krasse Verhältnisse und in Menschen, die halt in der ungläubigen Umgebung leben, wo sie sich anpassen und so weiter und so fort. Aber wir werden nichts auslassen, sondern ich werde die Verse einfach nur zusammenfassen. So viel schon mal vorab. Alle, die heute da waren, waren ja bei dem ersten Teil dabei. Das heißt, eigentlich müsstet ihr noch grob wissen, um was es ging. Ging ja vor allem darum, dass wir die Anfechtungen, dass wir uns darüber freuen sollen, dass sie einfach Glaube und Geduld als Frucht bringen, dass wir um Weisheit bitten sollen, dass wir keine Unterschiede von Reich und Arm machen sollen und so weiter. Wenn ihr diese Übersicht nicht eh schon fotografiert hattet letzte Woche, die letzte Woche da waren, dann kann ich die euch auf jeden Fall nochmal geben, aber da gehe ich jetzt gar nicht mehr weiter drauf ein. Und das letzte Mal haben wir die letzten Verse von dem ersten Kapitel gehört. Da ging es um wahre und reine, makellose Frömmigkeit. Und dann ging es um 2 Teile, und zwar im Kapitel 2. Einmal um die falschen Maßstäbe, also wie wir Menschen miteinander vergleichen und Unterschiede machen. Und der zweite Teil ging darum, dass der Glaube sich auch durch Taten beweisen muss. Und dann kommen wir eigentlich auch schon in das 3. Kapitel. Fangen wir mal an zu lesen ab Vers 1. Liebe Brüder und Schwestern, es sollten sich nicht so viele in der Gemeinde um die Aufgabe drängen, andere im Glauben zu unterweisen. Denn ihr wisst ja, wir, die andere lehren, werden von Gott einmal nach besonders strengen Maßstäben beurteilt. Machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Diesen ersten Vers haben wir schon öfters immer wieder erwähnt, dass es eigentlich gar nicht so toll ist, immer hier vorne zu stehen. Und genau dieser Vers habe ich hier entdeckt, ist tatsächlich sogar im Jakobusbrief. Und die Studienbibel beschreibt eigentlich, dass Jakobus hier gar nicht sagt, dass es schlecht ist, Lehrer zu sein. Also er sagt gar nicht, dass es nicht ein gutes Ziel wäre, Lehrer zu werden, aber dass man es mit Vorsicht genießen muss, dass nicht alles, was Gold ist, halt auch glänzt, weil wir, die hier vorne stehen, einfach so eine Verantwortung tragen, weil alles, was wir sagen, und darauf geht's auch heute raus, auf die Worte, alles, was wir sagen, kann euch beeinflussen, kann euch in eine Richtung lenken. Und wenn das zu viel von mir ist, kann ich euch in die falsche Richtung lenken. Und deswegen ist es eine richtig große Verantwortung, hier vorne zu stehen. Und damals war dieser Beruf des Lehrers in der jüdischen Kultur, der hatte eine besondere Wertschätzung und ein besonderes hohes Ansehen. Was, du bist Rabbi? Aha. Und deswegen wollten viele Juden, die sich bekehrt haben als Christen, wollten Lehrer werden, weil das für die irgendwie ein Ziel war. Aber Jakobus schreibt hier eben, dass es nicht unbedingt, er schreibt einfach, dass man das mit Vorsicht genießen soll und dass nicht jeder nach vorne rennen soll oder anderen Ratschläge geben soll, unbedachter, sondern mit Weisheit. So, Vers 3. So legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul. Damit beherrschen wir sie und können das ganze Tier lenken. Ein Reiter, der dort oben sitzt, der lenkt es mit dem Zaumzeug, dieses große Tier, was so schnell ist, was so viel Power hat. Und nur der Mund lenkt das ganze Tier. Und selbst bei den Schiffen, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Ich glaube, dass hier nicht ohne Grund so viele Beispiele sind, dass wir uns es so richtig bildhaft vorstellen können, wie wichtig unsere Worte sind. Wie wichtig und wie beeinflussend unsere Worte sind. Im Positiven wie auch im Negativen. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Also, wenn du irgendwo Benzin hingeleert hast und da kommt nur ein kleiner Funke, in den Actionfilmen sieht man das immer, wie das Feuer sich verbreitet in einer Schnelligkeit und dann macht's Kabums und ist eine Riesenexplosion. So ein ganz Mini-Funke reicht und das brennt. Und hier ist dann beschrieben, dass genau dieses Feuer eigentlich mit der Zunge zu vergleichen ist. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben. Sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Aus dem Fleisch heraus reagieren wir zornig. Aus dem Fleisch heraus haben wir böse Begierden, schlechte Reaktionen. Wenn uns jemand verletzt, kommt aus Zorn nur Schlechtes raus. Das heißt, unsere Zunge ist von Natur aus eigentlich dieses Feuer, das entfacht werden kann und verletzen kann ohne Ende. Wenn wir mit Zorn irgendwas sagen und reagieren, dann können wir so viel kaputt machen und verletzen in den Menschen, dass wir wie so eine riesige Walze Bäume umnieten. Wie ein riesiges Feuer, was kaum zu halten ist. Da kann schon ein Satz, der aus dem Fleisch raus ist, jemanden so verletzen und so tief in die Wunde stechen, dass eine Lawine entfacht ist. Da gibt's so viele Bilder, um das zu verdeutlichen, warum es so wichtig ist, dass wir auf unsere Worte achten müssen. Die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und ihre Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Das sind richtig krasse Formulierungen, finde ich, und sehr, sehr negativ. Aber mit dieser Zunge loben wir schließlich auch Gott, steht hier. Wir loben mit der gleichen Zunge und mit der gleichen Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, wenn wir sündigen. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund, aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf nicht sein. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Kann man Oliven von Feigenbäumen pflücken oder Feigen vom Weinstock? Ebenso wenig kann man aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. Ich glaube, es passiert ziemlich schnell, dass wir im einen Moment noch im Lobpreis sind und dann fahren wir nach Hause und dann fährt irgendeiner, nimmt uns die Vorfahrt und schon ist die Beleidigung aus unserem Mund oder der Fluch oder uns fällt was runter oder... Es ist so paradox, dass der gleiche Mund im einen Moment singt heilig, heilig und im nächsten Moment sind wir wieder Mensch. Wir können mit unseren Worten so viel kaputt machen. Wir können tratschen, lästern, prahlen, manipulieren, wir können irrlehren, wir können übertreiben, wir können jammern, wir können lügen, können uns einschleimen, das sind alles negative Dinge. Aber ich glaube, wir alle, ich auch, sollten uns immer bevor wir reden überlegen, ist das, was ich jetzt sage, ist es wahr? Ist es ehrlich? Ist es überhaupt notwendig? Das ist meine wichtigste Aufgabe, immer zu gucken, ist es notwendig oder soll ich es mir jetzt einfach sparen? Nicht jeder Spruch, nicht jeder Witz kommt bei deinem Gegenüber richtig an. Habe ich in den letzten Wochen leider oft erlebt. Dass irgendein kleiner Spruch den anderen verletzt, obwohl ich es nicht mal ansatzweise so gemeint habe. Oder dass ich ganz oft Witze mache, wenn ich irgendwas Blödes, Verpeiltes mache, dann sage ich immer, Gott, ich habe studiert. Ich mach mich klein, mache einen Witz darüber, aber es kann sein, dass bei deinem Gegenüber da eine Wunde ist. Der sich sehnlichst wünscht zu studieren und es einfach noch nicht geklappt hat und er dadurch ständig daran erinnert wird, dass ich es geschafft habe und mich darüber lustig mache und er aber dafür einen Schmerz hat. Das heißt, ist jeder Spruch notwendig? Jeder Satz notwendig? Ist jedes Zurückmotzen notwendig? Da muss ich mich richtig an meiner Nase packen. Ist jedes Wort, was wir sagen wollen, freundlich? Und vor allem, ist es wirklich aus Liebe geboren? Ich glaube, wenn wir in dem Moment, gerade wenn uns jemand verletzt, kurz durchatmen und sowieso erstmal Gott alles abgeben und direkt uns entscheiden zu vergeben, fällt es uns leichter, in dem Moment dann auch richtig zu reagieren. Weil wenn wir wirklich vergeben, dann ist es ja vergessen, dann ist es weggelöscht. Dann ist es ins Wasser geschmissen und umgedreht und war da was? Und dann reagiere ich ja wirklich komplett anders. Dann reagiere ich, als wäre diese Verletzung gerade gar nicht passiert. Als wäre dieser Satz, der mich verletzt hat, nicht aus dem Mund meines Gegenübers gekommen. Wir sollten immer direkt vergeben. Und deswegen durchatmen hilft, sich zu sammeln und vor allem den Heiligen Geist um Hilfe zu bitten. Wenn uns jemand verletzt, darf der Heilige Geist uns dann an die Liebe erinnern? Darf er es? Oder sind wir mit uns selber beschäftigt? Sind wir demütig genug, dass Gott uns jederzeit warnen oder korrigieren darf? Dass wir nicht zurückschlagen mit unseren Worten? Gleichzeitig können wir aber mit unserem Mund, mit unseren Worten so viel Gutes bewirken. Wir können segnen, wir können Liebe aussprechen, den anderen lieben mit unseren Worten, mit göttlicher Liebe. Wir können heilen und vor allem, wir können das Wort Gottes proklamieren. Unser Mund hat so viel Macht. Wir können das Pferd in die richtige Richtung lenken. Wir können mit unseren Worten unseren Glauben lenken, unser Handeln lenken. Wir können mit unseren Worten proklamieren, was im Wort Gottes steht. Ich bin geheilt, ich bin gesund, ich bin gerecht. In der Uni habe ich mir immer wieder proklamiert, das Wort Gottes, ich schaffe das, du hast diesen Weg für mich geplant, du stehst mir bei, ich schaffe es jetzt in Jesu Namen. Und nur dann habe ich es geschafft, wenn ich da verzweifelt da saß und mit meinen Worten schon proklamiert habe, oh, ich bin zu dumm, ich schaffe es nicht, oh, ich verstehe es nicht, dann ging es nicht weiter, dann war das eine Sackgasse und immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand. Aber wenn wir proklamieren, ich schaffe es, weil du, Heiliger Geist, mir hilfst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du meine Synapsen in meinem Kopf zusammenfügst, dass ich das jetzt verstehe. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mir jetzt hilfst, in Liebe zu reagieren, in Liebe zu handeln. Ich danke dir, dass ich den anderen segne, der gerade mich beleidigt hat. Ich kann das große Schiff in die richtige Richtung lenken. Ich kann mit dem kleinen Funke, der aus dem Heiligen Geist geboren war, aber auch einen positiven Brand entfachen. Ich kann eine Welle der Salbung, der Gegenwart Gottes und der Heilung und der Überführung in einem Menschen produzieren, indem ich ein Wort spreche, was aus dem Heiligen Geist geboren wurde. Was können wir bewirken, wenn wir stattdessen uns auf die positiven Sachen konzentrieren? Wenn wir uns in jeder Lebenslage darauf konzentrieren, wie kann ich jemanden jetzt segnen? Heiliger Geist, zeig mir, wie kann ich jemandem etwas Gutes tun? Wem kann ich Komplimente machen? Wem kann ich segnen mit meinen Worten? Was wir bewirken können, wie wir einander gut tun können. Worte tun so gut. Worte können wie Honig sein, wenn wir uns auf die positiven Dinge konzentrieren. Vers 13. Hält sich jemand von euch für klug und weise, dann soll das an seinem ganzen Leben abzulesen sein, an seiner Freundlichkeit und Güte. Sie sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Wir können für Weisheit beten, haben wir in Kapitel 1 gelesen. Wir sollen, denn Gott gibt jedem gerne Weisheit. Die Weisheit ist aber nicht nur die Weisheit, in dem Moment richtig zu entscheiden, sondern die Weisheit ist irgendwie auch eine Person. Lesen wir auch gleich noch. Die Weisheit beschreibt Eigenschaften Gottes. Denn sie ist Freundlichkeit und Güte. Wenn ich also in dem Moment um Weisheit bitte, wo mich jemand verletzt, dann kann ich in Freundlichkeit und in Güte reagieren. Seid ihr aber gehässig, voller Neid, Streitsucht, dann braucht ihr euch für eure angebliche Weisheit nichts einzubilden. In Wirklichkeit verdreht ihr so die Wahrheit. da sind ganz schön harte Sätze mit dabei und ziemlich strenge Sätze. Aber die Menschen, an die er das geschrieben hat, die haben das wahrscheinlich gebraucht. Eine solche Weisheit kann niemals von Gott kommen. Sie ist irdisch, ungeistlich, ja teuflisch. Also die Weisheit, die auf Menschen gebaut ist, die gehässig, voller Neid und voller Streitsucht ist, sagt uns ja eigentlich schon automatisch, kann gar nicht von Gott kommen, weil Gott ja gut und durch gut ist. Das heißt, wo Neid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Unordnung. Da wird jeder Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Mit unseren Worten laden wir den Teufel ein, wenn wir die falschen Worte sprechen. Oh, ich habe Kopfschmerzen. Oh, ich habe Migräne. Keine Ahnung, was auch immer. Du kannst mit sämtlichen Worten dem Teufel befähigen, in dein Leben zu treten und dir weh zu tun. Weil alleine darf er es ja eigentlich nicht. Aber wenn wir schon mit unseren Worten zulassen oder Menschen verfluchen, beleidigen, dann öffnen wir Tür und Tor. Die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig. Außerdem sucht sie den Frieden, sie ist freundlich, bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Also auch das sind alles Eigenschaften Gottes. Alles positive Eigenschaften, die mit der Weisheit verbunden sind, wenn wir um Weisheit bitten. Dann können wir aufrichtig sein, dann haben wir den Mut, ehrlich zu sein, wenn es drauf ankommt. Wir suchen dann den Frieden, sind freundlich, bereit nachzugeben. Wenn wir also um Weisheit bitten, fällt es uns leichter, nachzugeben, die Sturheit loszulassen und zu sagen, okay, Herr, ich fühle mich gerade beleidigt und ich fühle mich an meinem Ego, an meinem Stolz und an meiner Ehre gekratzt. Das würden wir zwar nie so formulieren, aber irgendwo ist es doch so. Aber ich möchte vergeben, hilf mir. Ich möchte nachgeben. Ich möchte einen Kompromiss mit meinen Mitmenschen eingehen, damit wir Frieden stiften können. Die Weisheit Gottes hat Mitleid mit anderen und bewirkt Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne alle Heuchelei. Nur wer selbst Frieden stiftet, wird die Gerechtigkeit ernten, die dort aufgeht, wo Frieden herrscht. Diese Beschreibung der Weisheit ist eigentlich eine Beschreibung Gottes. Und wenn wir um Weisheit bitten, können wir gleichzeitig um diese Dinge bitten. Dann kann Gott unseren Charakter formen, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und das war eigentlich auch schon das dritte Kapitel. Kapitel 4. Die Verse 1 bis 3 beschreiben wieder Konflikte und Streitigkeiten in der Gemeinde, vor allem zwischen Gläubigen, aber all diese Streitigkeiten, die geboren aus bösen Begierden sind. Und er sagt eigentlich dann noch, dass sie sich nicht einander begehren sollen, dass sie keine bösen Pläne schmieden sollen, dass sie nicht neidisch sein sollen, dass sie nicht kämpfen und streiten sollen. Ich hoffe, dass diese Verse uns nicht betreffen, sondern dass in unserem Leib hier einfach Einheit herrscht, dass Gott im Mittelpunkt steht. Ihr Treulosen, die Luther sagt übrigens hier sogar, ihr Ehebrecher, ist euch denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer also ein Freund dieser Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Heilige Schrift sagt, ohne jeden Grund, leidenschaftlich wünscht sich Gott, dass der Lebensgeist, den er in uns wohnen lässt, ganz ihm gehört? Das ist ein heftiger Vers, aber leider ist es so. Entscheiden wir uns für die Welt, entscheiden wir uns automatisch gegen Gott. Und eigentlich sollten wir uns auch, wenn wir uns für Gott entscheiden, automatisch gegen die Welt entscheiden. Aber unser Fleisch rebelliert dagegen. Unser Fleisch sagt, nein, ich habe meine Wünsche, ich habe meine Begierden, ich habe meine Sehnsüchte. Das ist nicht leicht, diese Entscheidung zu treffen, aber wir müssen sie eigentlich immer wieder neu treffen. Wir müssen immer wieder die Entscheidung treffen, ich entscheide mich jetzt für Gott und dadurch gegen die Welt. Aber wir können keine Kompromisse mit der Welt gehen, das geht nicht. Wir können nicht sagen, naja, das und das mache ich, weil wenn ich mich für die Welt entscheide, entscheide ich mich automatisch gegen Gott. Leidenschaftlich wünscht sich Gott, dass der Lebensgeist, der in uns wohnt, den er in uns wohnen lässt, was ja völlige Gnade ist, dass er uns leben lässt, ganz ihm gehört. Er wünscht es sich leidenschaftlich, dass wir uns nur auf ihn fokussieren, dass wir nur ihm gehören, dass er sich unser Herz nicht teilen muss. Wir stellen uns unser Herz immer mit so vielen Räumen vor, aber im Endeffekt ist da trotzdem ein riesiger Thron. Und die Frage ist, sitzt da Jesus drauf? Oder lassen wir ihn immer mal wieder nur drauf und sagen, Herr, bitte setz dich, jetzt helf mir, danke. Oder ist es in jeder Situation, dass wir ihn im Mittelpunkt haben und sagen, Jesus, was ist dran? Das soll unser größter Wunsch sein, denn Gott wünscht es sich leidenschaftlich. Und ich liebe es an diesem Vers, dass hier nicht steht, Gott befiehlt dir, dass er die Nummer eins ist. Nein, er sagt, leidenschaftlich wünscht er sich's. Was er alles in uns bewirken kann, wenn er auf diesem Thron sitzt, wenn er im Mittelpunkt in unserem Herzen steht, was er alles bewirken kann, was wir dadurch, weil wir ja dann die direkte Connection haben, bewirken können mit unseren Worten, ist gigantisch. Wenn der Heilige Geist allen Freiraum hat, in jeder Situation auf Empfang zu stehen, was wir dann bewirken können, ist einfach gigantisch. Vers 6 in der Hoffnung für alle. Aber was Gott uns schenken will, ist noch viel mehr. Darum heißt es auch, die Hochmütigen weiß Gott von sich. Aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Die Luther sagt in diesem Vers, doch Gott gibt größere Gnade, darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das heißt für mich im Umkehrschluss, wenn ich hier wieder die Übersetzung vergleiche, dass ein demütiger Mensch automatisch weiß, dass er Gott braucht. Das steht miteinander in Verbindung. Jemand, der denkt, er schafft's alleine, ist eigentlich automatisch stolz. Und der Gegenpol dessen ist eigentlich der Mensch, der sagt, boah, ich weiß, ich schaff's nicht, ich brauch Gott. Das ist irgendwie die Definition auch von Demut. Auch, dass man sagt, Herr, hier bin ich, korrigier mich. Bin ich bereit zu sagen, es tut mir leid. Lieber entschuldigen wir uns einmal mehr. Und es gibt eigentlich gar nicht so viel entschuldigen. Na gut, wenn du jetzt 20 Mal sorry und es tut mir leid sagst und der andere, ja, ist ja gut. Klar, kannst dann irgendwann nerven. Aber ich glaube, wir sollten so schnell bereit sein, uns zu entschuldigen. Selbst wenn wir denken, wir sind im Recht. Vielleicht hat der andere uns ja nur verletzt, weil wir vorher was gesagt haben, was ihn verletzt hat. Das sehen wir dann aber nicht, weil wir immer irgendwie aus dem Fleisch heraus egoistisch sind und an unserem Stolz gekränkt sind, dass derjenige das jetzt zu uns gesagt hat. Aber vielleicht war da irgendwas vorher, was wir gesagt oder getan haben, was den Menschen dazu bewegt hat, diese Worte zu sagen. Oder der Mensch ist von Grund auf verletzt und hat vielleicht gar kein Problem mit dir. Es gibt so viele Gründe. Und selbst wenn er ein Problem mit dir hat, ist es unsere Aufgabe zu vergeben. In der Bibel steht, wir sollen unseren Mitmenschen vergeben, damit Gott uns vergeben kann. Wir haben die letzten Wochen gehört, dass wir keinen Unterschied machen dürfen. Wenn Gott uns vergibt, mit welchem Recht sage ich dann, dem vergebe ich nicht? Das Einfachste ist immer, gegenzurechnen. Wir sollen zwar eigentlich keine Sünden gegenrechnen und irgendwie richten und urteilen und blablub, aber wenn es dir schwerfällt, jemanden zu vergeben, dann denk an all deine Fehler, die Gott dir vergibt. Meine Liste ist ziemlich lang und wenn mich jemand verletzt, ist die Liste nur ein Bruchteil davon. Wenn ich dann also wieder weiß, wie viel mir Gott vergibt, fällt es mir viel leichter, dem Menschen zu vergeben, weil ich weiß, das ist ja eigentlich Peanuts im Vergleich zu dem, was ich verbockt habe. Dann fällt es dir immer leichter zu sagen und das Ganze zu relativieren. Dann ist es vielleicht gar nicht mehr so ein Berg, sondern ist vielleicht nur noch so einen kleinen Hügel. Weil dein Berg an Schutt und Asche viel größer ist. Und wenn wir ehrlich sind, das ist so. Und dann können wir wieder froh sein, dass wir manche Menschen vielleicht nur zeitweise in unserem Leben haben und die uns nur ganz selten verletzen im Vergleich zu dem, wie viel wir Gott zumuten. Und Gott ist trotzdem treu. Und er liebt uns, obwohl er weiß, wie wir sind. Er liebt uns, obwohl er weiß, wie oft wir versagen, wie unzuverlässig wir sind. Er liebt uns trotzdem. Unvorstellbar. Und wenn wir uns unsere eigenen Fehler vor Augen führen, in einem gesunden Maß, nicht in Verdammnis, dann wissen wir, boah, ich habe so viel Gnade in meinem Leben. Das habe ich überhaupt nicht verdient. Aber derjenige, der mich verletzt hat, der hat's verdient. Weil es nur ein Bruchteil von dem ist, was ich alles verbocke. Und denen, die demütig sind, gibt Gott Gnade. Er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Jemand, der demütig ist, das stellt sich Gott sofort dazu und sagt, toll, hier bin ich. Danke für die offene Tür. Vorhin haben wir gelesen, dass wir dem Teufel die Türe öffnen können. Wir sollten die richtige Türe schließen, die für den Teufel sollten wir schließen und die für Gott sollten wir öffnen. Immer auf Empfang zu stehen. Vers 7 bis 8. Unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. In der Luther steht hier, widersteht dem Teufel. Jesus war das allerbeste Vorbild, denn er hat ja schließlich in der Wüste, wo es ihm bestimmt nicht so gut ging, nach hier 40 Tagen Fasten, kam der Teufel und versucht ihn. Und was macht Jesus? Er widersteht ihm. Und was macht der Teufel? Muss wegrennen, muss fliehen. Ihm zu widerstehen ist der Tritt in den Po, dass der Teufel wegrennen muss. Es ist so, weil Jesus alles am Kreuz vollbracht hat. Jesus hat alles am Kreuz vollbracht. Er hat also vollbracht, dass wir einfach nur Nein sagen müssen zum Teufel und er muss fliehen. Wenn wir sagen, nein, Teufel, ich widerstehe dir, dann muss er weg. Er muss fliehen. Er darf es dann gar nicht weiter probieren. Nee, er muss fliehen. Und hier ist noch ein Schlüssel. Vers 8. Sucht die Nähe Gottes. Dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, und gebt euch Gott von ganzem Herzen hin, ihr Unentschiedenen, ihr mit geteiltem Herzen. Ihr Sünder klingt immer so negativ, so dieses Katholische, dieses, ihr seid alles Sünder. Aber letztendlich sind wir Sünder. Weil wir haben ganz am Anfang gelesen, wenn wir nur irgendwas falsch machen, ist ja schon das ganze Gesetz gebrochen. Wir sind Sünder, automatisch, von Geburt an. Deswegen sollen wir uns Gott nähern, wir sollen Gott suchen, dann wird es uns leichter fallen. Wir sollen Buße tun und uns reinwaschen. In den Versen 9 bis 17 kommen dann wieder einige Zurechtweisungen, dass wir nicht schlecht reden sollen, dass wir nicht richten sollen, was passiert, wenn wir eine zu große Selbstsicherheit haben, wenn wir zu arrogant sind. Und dann geht's auch schon in Kapitel 5, und das ist das letzte Kapitel vom Jakobusbrief. In den Versen 1 bis 6 sind wieder Warnungen an Reiche, was mit dem ganzen Besitz passiert. Und dann lesen wir Verse 7 bis 9a. Meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, bis der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die kostbare Ernte einfahren kann? Er weiß, dass die Saat dazu den Herbstregen und den Frühlingsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Klagt nicht übereinander, liebe Brüder und Schwestern. Die Bibel ist immer voller Gleichnisse, voller Beispiele, voller Bilder, sodass es automatisch ein Geheimnis ist, die Bibel. Denn jemand, der die Bibel nicht versteht, typisch Pharisäer, Schriftgelehrte, denkt sich, was soll denn jetzt ein Bauer mit dem Wort Gottes zu tun haben? Was soll ein Bauer mit biblischen Hintergründen zu tun haben? Jemand, der den Heiligen Geist hat, versteht, ah, ein Bauer, klar, der wirft auch diesen Samen aus und wartet nicht nebendran, dass er in den nächsten 10 Minuten sprießt und schon der riesige Strauch da ist. Nee, ein Bauer weiß, dass er Samen sehen muss und geduldig sein muss und dass alles zu seiner Zeit kommt. Auch in unserem Leben kommen die Früchte nicht von alleine und die kommen auch nicht innerhalb von kürzester Zeit. Wenn wir einmal kurz gebetet haben, heißt es noch lange nicht, dass wir dann direkt Früchte tragen und rausgehen können. Wenn wir einmal trainiert haben, heißt es noch lange, dass die Waage auch 20 Kilo weniger anzeigt. Nee, das dauert, leider. Aber du musst weiterkämpfen, du musst weiter glauben und hoffen und geduldig sein und irgendwann sieht man's. Irgendwann sieht man's. Und dann zeigt's auch die Waage an. Wartet geduldig, bis der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer, bis er die kostbare Ernte einfahren kann? Auch ein Bauer muss warten. Anschließend kommen die Verse, in denen er von Hiob erzählt. Er sagt, wir sollen Propheten als unser Vorbild sehen. Genau diese Propheten, die glücklich sind oder die wir als glücklich ansehen, weil sie ihr Leiden dankbar angenommen haben. Wenn wir wieder uns an die ersten Kapitel erinnern, Wir sollen uns freuen, wenn wir Anfechtungen erleben. Wir sollen uns freuen, wenn wir Angriffe haben und Kämpfe. So paradox es auch klingt, wir sollen uns darüber freuen, weil es die Gelegenheit ist, unseren Glauben auszuprobieren. Wie stark bin ich? Wie stabil sind meine Wurzeln? Wir sollen die Geduld, die Hiob hatte, als Vorbild nehmen, sagt Jakobus. Denn er hat sein Leid ertragen. In den Versen 10 bis 11 steht dann, wir wissen ja, dass der Herr alles zum guten Ende geführt hat. Denn Gott ist voller Barmherzigkeit und Liebe. Man hat immer nur den negativen Part von Hiob im Kopf, wo man denkt, warum nimmt Gott ihm alles weg? Aber wir wissen nicht, Gott hat es ihm weggenommen, sondern der Teufel. Und Gott hat es zugelassen, um zu gucken, wo steht Hiob. Hiob hatte eine Wahnsinnsgeduld. Und was wir lernen, ist eigentlich, dass Gott treu ist. Dass Gott treu ist und voller Liebe und Barmherzigkeit ist und dass er gut und durch gut ist. In den Versen 12 schreibt Jakobus, dass wir zuverlässig sein sollen, dass wenn wir Ja sagen, dass wir auch wirklich Ja meinen sollen, dass wir zu unserem Wort stehen sollen. Und in den Versen 13 bis 16 erklärt er nochmal den Zusammenhalt in der Gemeinde. Und ganz zum Schluss erklärt er, dass wir uns auch Elia als Vorbild sehen, nehmen sollen. Denn Elia hat gebetet, dass es keinen Regen geben soll und es hat einfach 3,5 Jahre lang nicht geregnet. Danach hat er gebetet, dass es regnen soll und es hat geregnet. Darin sehen wir, was Worte bewirken können. Worte, wenn Worte in Form eines Gebets gesprochen werden, können wir so krasse Dinge erleben. Wir können Gefängnistüren aufsprengen und Ketten zersprengen. Wir können ein Meer teilen, dass wir durchlaufen können, wie wir vorhin gesungen haben. Wir können durch Gott natürlich über Mauern springen. Wir können so viel bewirken, wenn wir mit unseren Worten bedacht sind. Wenn wir vor allem Wort Gottes proklamieren, können wir nichts falsch machen. Egal, wie wir uns fühlen, wenn wir Wort Gottes proklamieren. Ich bin geheilt, ich bin gesund, ich bin gerecht, ich bin fähig. Das ist eines der stärksten Gebete. Ich bin fähig. Durch die Gnade Gottes schaffe ich das. Durch den Heiligen Geist schaffe ich es. Ich schaffe es. Ich weiß, du hast das Beste für mich. Ich weiß, du hast nur Gutes im Sinn. Ich weiß es. Und wir sind oft in Situationen, wo wir das zu uns selber reden und predigen müssen. Wo es chaotisch und schlimm aussieht, müssen wir zu uns selber sprechen, weil unsere Seele so schnell in Jammern verfällt, so schnell in Sorgen. Du kannst die ganze Zeit verstehen und tschaga, ich glaub's und ich weiß, und dann kommt ein Gedanke oder ein Satz von irgendjemandem, der unbedacht redet, im Fleisch redet, und du bist wieder völlig verzweifelt und denkst dir, was, wenn er recht hat? Was, wenn's doch nicht klappt? Was, wenn? Da müssen wir immer und immer wieder zu uns sprechen. Manchmal sind es solche Phasen, wo wir immer und immer wieder proklamieren müssen. Herr, ich weiß, dass du den Durchbruch hast. Ich weiß, dass du den perfekten Arbeitsplatz hast. Ich weiß, dass du die Lösung hast. Ich weiß, dass du die Antwort hast. Ich weiß, dass du dieses Problem wendest. Ich weiß, dass du mein Chef segnen kannst, dass er mich besser behandelt, dass er meine Arbeit sieht, dass er mich wertschätzt. Ich weiß, dass du meine Freundschaften segnest. Ich weiß, dass du meine Beziehung heilen kannst. Ich weiß es. Ich danke dir, dass du diese Beziehung heilst, dass du uns zusammenführst, dass du Liebe wieder regieren lässt. Ich weiß es. Manchmal müssen wir das alles immer wieder zu uns sprechen und immer wieder proklamieren, weil unsere Seele manchmal einfach schnell jammert. Was wir alles bewirken können mit unseren Worten, ist einfach gigantisch. Herr, du bist einfach so ein guter Gott. Lehre uns noch mehr, richtig zu handeln, richtig zu reagieren. Lehre uns, mit unseren Worten die positiven Dinge zu beeinflussen, in die richtige Richtung zu gehen, unser Pferd in die richtige Richtung zu lenken. Lehre uns und zeig uns, wie wir das alles anwenden können, Herr. All diese Worte, die wir im Jakobusbrief gelesen haben, sind so wertvoll. Lass uns das alles nicht vergessen. Lass es uns in unser Langzeitgedächtnis pflanzen und von unserem Langzeitgedächtnis in die Tat umsetzen, dass wir wirklich, dass unser Glauben auch Früchte trägt. Lass uns das so richtig verstehen und verinnerlichen, dass wir so viel bewirken können mit unseren Worten, dass wir aufpassen müssen, was wir sagen, was wir glauben, was wir aussprechen. Aber dass wir so viel Segen bringen können, wenn wir deine Worte sprechen, wenn wir dein Wort proklamieren, wenn wir die Leute segnen. Danke, Herr, dass du einfach hier bist und das in uns pflanzt. Lass uns jederzeit auf Empfangsbereitschaft stehen. Lass uns jederzeit unsere Antennen nach dir ausstrecken, dass wir nach deiner Weisheit trachten, dass wir deine Weisheit als Vorbild sehen, deine Weisheit in all diesen Versen, dass wir den Charakter der Weisheit in uns verinnerlichen, dass wir mehr und mehr so werden wie du. Heiliger Geist, ich wünsche mir, dass du die Freiheit in jedem von uns hast, uns alle Alarmglocken schrillen zu lassen, bevor wir in Zorn reagieren. Ich wünsche mir, dass wir alle einfach demütig genug sind, dass du allen Freiraum haben darfst, dass du uns helfen kannst, dass du uns warnen kannst, dass du uns schützen kannst, im Zorn zu reagieren. Lehre uns und hilf uns, durchzuatmen, bevor wir reagieren, wie wir reagieren wollen. Sei du immer im Mittelpunkt in unserem Herzen, sodass wir noch stärker und noch tiefer werden im Glauben, dass wir noch mehr von dir erleben, noch mehr von dir spüren, noch mehr von dir erkennen und verstehen. Führ uns als Gemeinde noch tiefer rein, noch tiefer zu dir, Herr. Heiliger Geist, lehre uns in jedem Bereich unseres Lebens, dass wir übersprudeln mit Freude, Liebe, Frieden, mit Freundlichkeit, mit Geduld, dass wir übersprudeln und einfach Licht sind, dass wir übersprudeln und gutes Feuer entfachen, dass wir klimmende Dochter in unserer Umgebung, Menschen, die kurz davor sind, den Glauben aufzugeben, dass wir diesen klimmenden Docht wieder entfachen durch dich. Zeig uns, wer uns braucht, zeig uns, worauf es wirklich ankommt. Zeig uns, wie unwichtig unsere Sorgen teilweise sind. Wenn wir dir alles anvertrauen und alles vor dein Kreuz legen, Herr, dann kannst du arbeiten, dann kannst du machen. Und dann kümmerst du dich um alles andere. Wenn wir nach deinem Reich trachten, wird uns alles andere zuteil. Danke, Herr, dass du so ein guter Gott bist, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich lieben dürfen, dass wir dich erleben dürfen. Danke, dass du hier bist, dass du in jedem Herz wirkst auf deine Art und Weise, wie du es vorhast. Brech du alle Mauern ein, die wir aufgebaut haben. Brech du alle Mauern ein.